Guten Morgen von mir. Ich freue mich total, dass ich heute reden darf und das ist ein Vorrecht, das ist keine Selbstverständlichkeit. Deswegen danke, dass ihr hier seid, dass ihr mir zuhören wollt. Und ich möchte auch ganz kurz für den Gottesdienst noch beten. Ich danke dir, Herr, dass du auch durch mich heute sprichst. Heiliger Geist, durchflute mich jetzt von Kopf bis Fuß und auch jeden Einzelnen, der das hier möchte, der hier sitzt und der da ist und der von dir empfangen will, Herr, und lass mich dein Werkzeug sein und gebrauche mich und ja, nutze meinen Mund und sprich das aus, was du heute hier sagen möchtest. Amen. Ihr habt den Titel bestimmt schon mal gelesen. Weiß ihn einer gerade? Sehr gut. Ich habe ganz viel überlegt. Ich kann euch ja schon mal spoilern, was das Hauptthema heute sein wird, sind Entscheidungen. Und da ich Wortspiele mag, habe ich mir überlegt, was nehme ich denn oder was sage ich denn? Weil es soll ja auch ein bisschen spannender sein. Und ich habe auch überlegt, Scheidungsende oder beende die Scheidung, klingt aber so auffordernd. Dann sagen vielleicht die Helfer Leute, nö, kein Bock, dass die mir jetzt ja irgendwas vorgibt. Und dann blieb es bei das Ende einer Scheidung. Das kann auch heute dein Ende einer Scheidung bei dir sein. Und warum? Darauf kommen wir gleich. Worüber ich mit euch heute sprechen möchte, ist es, warum und wie wichtig Entscheidungen sind und unser Umgang damit. Weil eine Entscheidung hat ja in der Regel auch eine Folge. Entscheidungen können lebensverändernd sein oder auch einfach dazu führen, dass wir beispielsweise an einem Tag ein bisschen mehr schwitzen, weil wir den Pulli gewählt haben und es doch bis 20 Grad geworden ist und uns zu warm war. Also wie gesagt, es hat eine Folge, die kann sehr, sehr gravierend sein oder auch total banal und nicht wirklich wichtig. Entscheidungen können zu Veränderungen führen und werden immer irgendeine Art von Konsequenz haben. Und auch hierüber werden wir sprechen. Und dazu meine Frage, was denkt ihr denn, wie viele Entscheidungen ihr am Tag so trefft? Wie viele Millionen? Noch jemand? Ich höre die Zahlen nämlich nicht so, ihr müsst lauter rufen. 230.000. Die Tatjana hat gewonnen. Es sind 20.000. Du bist am nahesten dran, würde ich jetzt mal sagen. Also es sind tatsächlich 20.000 Entscheidungen, davon geht man aus. Man kann es natürlich schwer ausrechnen oder man kann es grob schätzen. Und die meisten davon, sind die bewusst oder unbewusst?
Unbewusst.
Richtig. Und innerhalb von Millisekunden teilweise. Also zum Beispiel vielleicht auch dann bei dem Wecker nochmal auf Snooze zu stellen und nochmal 5 Minuten länger zu schlafen. Oder halt zu sagen, ich mache mal die Augen auf und teste mal, ob ich schon was sehen kann. oder ich drehe mich nochmal um. Und selbst unbewusste Entscheidungen können weitreichende Folgen haben. Und das kann man aber auch ein Stück weit beeinflussen. Und wenn ich keine Entscheidungen treffe, was passiert dann? Sehr gut, das kam schon öfter in Predigten vor. Dann treffen andere die Entscheidung möglicherweise. Und es hat auf jeden Fall genauso Konsequenzen. Doch das Ganze wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Und mein erster Hauptpunkt ist Entscheidungen treffen und was alles dazugehört. Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann möchte ich ja zuerst mal was über die Tatsachen wissen, über meine Perspektiven und eben auch, was passiert denn, wenn ich das jetzt entscheide oder wenn ich stattdessen das entscheide. Und da merkt ihr auch den Titel, wenn ich noch keine Entscheidung getroffen habe und überlege, was ich heute anziehe, zum Beispiel mal ganz einfach, habe ich vielleicht die und die T-Shirts oder die und die Hosen oder was auch immer. Und ich bin ja erstmal nicht entschieden, also eigentlich noch geschieden, beziehungsweise zwischen diesen ganzen T-Shirts. Und sobald ich mich entscheide, ist diese Scheidung ja beendet. Ich habe mich ja, gewählt. Vielleicht, um das den Titel ein bisschen zu erklären. Und es gibt eine Bibelstelle in Sprüche 18, Vers 13 über Entscheidungen oder auch über Worte, die wir machen, die damit zu tun haben. Wenn einer Antwort gibt, bevor er zugehört hat, ist das töricht und schändlich für ihn. Also allein schon in den Sprüchen wird auch davon gesprochen, dass wir uns zuerst mit der Entscheidung beschäftigen sollten, grundsätzlich. Was ist das für eine Basis? Worüber entscheide ich mich? Und es gibt einige Dinge, die man bei manchen Entscheidungen vorher bedenken sollte, bevor man unüberlegt handelt und entscheidet. Manche Sachen können sehr essentiell sein. Wir haben eben drüber gesprochen, über die Partnerwahl zum Beispiel. Die Jobwahl. Man kann den Job wechseln natürlich, aber in der Regel wird man ja auch erstmal da ankommen wollen und ein lückenhafter Lebenslauf, ich kenne es von der Arbeit, wenn man dann mal da einen Monat war, da 3 Monate und da ein halbes Jahr, dann will einen vielleicht auch nicht unbedingt der nächste Arbeitgeber, weil das ein bisschen unseriös, unverbindlich wirkt. Und da will ich ja auch, das ist mein Lebenslauf, das ist nicht so unwichtig für die Zukunft. Was weiß ich über meine Entscheidung? Welche Infos benötige ich noch dafür? Bin ich überhaupt bereit, diese Entscheidung jetzt zu treffen? Ist es der richtige Zeitpunkt? Ein Beispiel dafür ist, habe ich mir gedacht, ich hätte jetzt auch ganz viele Garten- und Pflanzenanalogien nehmen können, deswegen fand ich es cool mit der Blume Steffi heute, kam schon mal vor und die Melli letzte Woche, da hätte ich mir auch schon ganz viel abzwacken können an Ideen. Ich werde es aber ein bisschen runter niedrig halten, weil das nicht bei jedem so das Ding ist. Was braucht eine Pflanze? Wasser, Sonne, Nährstoffe aus der Erde, genau, Sauerstoff. Und da wegen dem richtigen Zeitpunkt zuerst mal, bevor die richtig rauskommt, richtig groß wird und auch Blüten trägt oder Früchte trägt, muss die erstmal unten ganz tief wie möglich und so weit wie möglich Wurzeln bilden, damit sie diese Nährstoffe überhaupt aufnehmen kann aus der Erde. Deswegen ist die Frage, fühle ich mich gut bereit? Fühlen ist noch was anderes, aber habe ich alles getan, was ich tun kann, um mich zum Beispiel als guter Ehepartner vorzubereiten? Nur weil jetzt noch nicht der Richtige da ist, heißt es nicht, dass ich dann direkt irgendwo ins Blaue rausgehen muss und jemanden suchen muss, sondern das heißt, vielleicht ist es einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und das heißt, hat auch mit Vertrauen zu tun, darauf, dass Gott schon weiß, was richtig und wann zum richtigen Zeitpunkt dran ist. Vielleicht können wir jetzt das erste Bild schon mal haben. Da seht ihr das nochmal. Das sind Pflanzen, die ich... Was ist das für eine Pflanze? Weiß das jemand? Ah, oh, sehr schön. Also auf Apple Fotos kann man inzwischen auswählen, was das sein könnte, dass der einen Vorschlag macht mit KI und was, und das kommt falsch raus. Also bei einem der Fotos kommt wirklich Basilikum raus, bei den anderen kommt Minze und keine Ahnung was noch alles. Verschiedene Dinge. Also es ist ein Basilikum, ein African Blue. Und der riecht auch ganz toll. Und das nächste Foto nochmal, da unten sieht man halt richtig gut die Wurzeln. Und wenn ich die Pflanze jetzt da drin stehen lassen würde und die würde nur im Wasser sein, dann die würde auf lange Sicht, glaube ich, teilweise haben die sogar schon Blüten gebildet, die Tomatenpflanzen, wenn ich die verlängert habe, die Geiztriebe heißt das, aber die werden auf lange Sicht mehr Nährstoffe brauchen. Aber das Foto war cool, um euch einfach die Wurzeln zu zeigen. Und wisst ihr, was ich total interessant finde? Selbst Jesus hat nicht mal direkt begonnen mit 20 irgendwie oder mit 15, ist er nicht überall rumgelaufen. Der hat zwar mal seine Geschichte im Tempel gehabt, wer das weiß, und hat da die Pharisäer belehrt. Aber er selbst seinen richtigen Dienst richtig durchgezogen hat er mit wie vielen Jahren ungefähr? Mit 30. Also selbst ich wäre ja jetzt noch nicht mal so weit, wenn man davon ausgeht. Und auch er hat den richtigen Zeitpunkt abgewartet. Und was bei diesen Entscheidungen ganz wichtig ist, wenn ihr sie trefft, es sind eure Entscheidungen. Das heißt, wenn ihr die getroffen habt und danach läuft es irgendwie mega kacke, dann liegt das daran, dass ihr euch dafür entschieden habt. Es hat damit zu tun. Das steht in 1. Mose 2, Vers 16, schon bei der Schöpfung. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Also Gott hat uns nicht gesagt, du darfst dich nicht entscheiden, wo du essen willst. Er hat dir gesagt, was richtig und falsch ist. Das können wir lernen durch die Bibel. Er hat dann gesagt, von diesen Bäumen nicht, mit diesem einen Baum nicht. Und von allen anderen darfst du essen. Und wir Menschen konnten trotzdem von dem Baum essen. Er hat ihn ja nicht rausgeschmissen aus dem Paradies. Du triffst deine Entscheidungen, nicht Gott. Und nicht Gott wird für deine Entscheidungen verantwortlich sein, sondern du. Und das steht auch in Römer 14, Vers 12. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft ablegen. Und auch in Hebräer 4, Vers 13, also da finden wir mehrere Bibelstellen zu. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Deswegen bei wichtigen Entscheidungen wirklich überlegen, ist es der richtige Zeitpunkt, welche Konsequenzen wird es haben, weil ich trage diese Konsequenzen dann. Ein zweiter Bereich, den ich mir angucken würde, überlegen würde, ist, wo liegt mein Einflussbereich? wen betrifft denn diese Entscheidung? Weil ich kann ja jetzt nicht hier rumlaufen, also angenommen, nehmen wir jemanden, der Single ist, er läuft rum, sucht sich einen Typ aus und sagt, oh ja, den nehme ich, den heirate ich. Klappt das? Nicht zwangsläufig. Der andere müsste sich dann auch mitentscheiden. Also, wer hat das Recht, überhaupt diese Entscheidung zu treffen? Dass jemand heiratet, die sollte von zwei Personen kommen, die Entscheidung. Und eine andere Frage dazu ist, wer darf meine Entscheidung beeinflussen oder sollte vielleicht mit einbezogen werden? Das hat auch viel mit Umfeld zu tun und da kommen wir auch später noch hin. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte von Josua, der ja auch das Volk Israel eine Zeit lang geführt hat. Und der hat auch in Josua 24, Vers 15 gesagt, scheint es euch aber nicht gut, dem Herrn zu dienen, wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Vorfahren jenseits des Stroms gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Das ist im Prinzip die wichtigste Entscheidung in deinem Leben, die du treffen kannst. Und da solltest du dich sehr gut mit beschäftigen und wirklich, ja, prüfe das. Wenn es dir nicht genug ist, um dich zu entscheiden, dann prüfe wirklich das Ganze dahinter, was dahinter steckt. Und finde heraus, ja, warum es die richtige Entscheidung ist. Und einer echten Entscheidung, wenn ich die wirklich treffe, folgen Taten. Also wenn ich wirklich mich entschieden habe, dann verhalte ich mich ja auch danach. Und das steht auch in Römer 12, Vers 2. Und nun entfernt die fremden Götter, die bei euch sind, und wendet euer Herz dem Herrn zu, dem Gott Israels. Also wenn ich mich für einen Partner entschieden habe und der andere sich für mich auch, dann halte ich keine andere romantische Beziehung aufrecht. Ich kann ja rein theoretisch mehrere Leute kennenlernen und so ein bisschen rausfinden, okay, wer das war's. Aber ich kann ja nicht dann, wenn ich den einen heirate, mit den anderen parallel noch Kontakt haben auf die Art und Weise. Sondern dann nehme ich einen gesunden Abstand, weil ich gesagt habe, ich will den Dennis heiraten und ich will keinen anderen Menschen heiraten, weil ich heirate nur einmal. Und dann werde ich die anderen, wenn mir irgendwie jemand gefährlich werden könnte, würde ich wieder sagen, okay, nö. Und alleine treffen sowieso nicht. Also warum auch? Freundschaften mit Männern, alles cool. Also Männer untereinander, Frauen untereinander. Und wenn ich eine Freundschaft habe, dann über den Dennis mit einem anderen Ehepaar oder über einen Raphael irgendwie. Aber nicht, dass ich alleine mit einer Person mich treffe, einem anderen Kerl. Weil warum? Die Intention dahinter ist in der Regel ein Date. Und das brauche ich nicht, wenn ich verheiratet bin. Und dann nochmal zurück zu dem Punkt, ist es der richtige Zeitpunkt für die Entscheidung? Dafür das nächste Bild. Ihr seht hier meine Basilikumpflanze, von der ich diese anderen Zweige abgeschnitten hatte. Warum habe ich die abgeschnitten? Weil die einfach viel zu dünn und viel zu lang waren. Und zu hohe, dünne Ausläufer werden abgeschnitten, damit die Pflanze ordentlich wachsen kann, damit die stark wird. Wenn eine Pflanze zu früh blüht, da könnt ihr das nächste Bild noch zeigen, werden die Blüten teilweise abgeknipst auf dem Erdbeerfeld, hat der Thomas mir vor kurzem mal erzählt, damit die Kraft ja in die Wurzeln stecken und in die Blätterausbildung und damit zum richtigen Zeitpunkt die Blüten auch alle wirklich Frucht tragen können und stark genug sind. Also wichtig ist dabei auch, stetig zu wachsen und ja stetig sich vorzubereiten auf solche wichtigen Entscheidungen zum Beispiel. Und viel Frucht oder schnell hochschießen ist die Frage, willst du viel Frucht, langfristig Frucht oder willst du schnell hochschießen, einen kurzen Triumph haben, wenig Frucht bringen und schnell sterben? Oder schnell wieder eingehen? Da haben wir am Freitag drüber gesprochen, die Mama hat einige Dinge gesagt, wo ich mir dachte, meine Predigt, aber ist ja cool, weil darauf können wir aufbauen. Unser Leben sollte ein Marathon sein und kein Sprint. Gesund wachsen und nicht überfliegen, darum geht's. Was könnte denn noch eine sehr wichtige Grundlage sein, wenn ich eine Entscheidung treffe? Meine Folgen, also die Konsequenzen daraus, die Umstände, die Tatsachen, die da sind. Nochmal? Ja, das ist ein sehr weiser Rat. Wenn man wütend oder verletzt ist, sollte man keine Entscheidungen treffen. Das stimmt. Ist mal ganz geistlich gedacht. Ja, was sagt Gott dazu? Der Wille Gottes. Kenne deine Bibel. Das ist mein zweiter Unterpunkt. Mein erster war mit den Tatsachen und den Konsequenzen, also diese ganzen, ich sag mal, rationalen, logisch gedachten Dinge, die man beachten sollte. Und zu dem zweiten Punkt steht auch in der Bibel in Sprüche 18, Vers 15. Das Herz des Verständigen verschafft sich Erkenntnis und Erkenntnis sucht das Ohr der Weisen. Das heißt, ich gehe in die Bibel rein, das ist Weisheit pur, würde ich mal sagen. Ich gehe zu Gott selbst und ich gehe vielleicht auch zu Menschen, wo ich der Meinung bin, dass die mir ja was Gutes sagen können, die vielleicht eng mit Gott sind. Und einen Satz, den ihr bestimmt auch schon sehr oft gehört habt, wenn ihr hier hingeht in die Gemeinde sonntags: Denke bei deiner Entscheidung vom Ende her. Lebe im Moment, aber hab trotzdem die Zukunft im Blick bei den Entscheidungen, die du triffst. Lass Gott und bestimmte Menschen, die ihn kennen, in dein Leben sprechen, aber trotzdem prüfe alles. Prüfe alles und behalte das Gute. Ist auch eine Bibelstelle. Fragst du Gott wirklich dann, wenn du eine Entscheidung hast? Oder erzählst du ihm mehr davon? Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich so tendenziell dahin gehe, dass ich ihm mehr davon erzähle und mich quasi austausche oder auch Freundinnen davon erzähle. Aber da ist die Frage, willst du wirklich einen Rat von der Person oder von Gott? Bist du offen dafür, dich füllen zu lassen? Erzählen ist genauso in Ordnung. Du darfst mit deinen Freunden dich unterhalten und dein Herz ausschütten, wenn das dran ist, einfach. Das ist komplett fein. Nur gibt es Menschen, die in dein Leben sprechen dürfen. Wir sind zur Gemeinschaft berufen, wir sind für Gemeinde berufen. Und bei Entscheidungen, bei solchen wichtigen Entscheidungen, können bestimmte Menschen ganz, ganz wichtig sein. Und wenn du auf der anderen Seite bist, wenn du derjenige bist, dem erzählt wird oder der um Rat gefragt wird, dann kannst du die Person ganz gezielt fragen. Und auch sagen, dass es komplett in Ordnung ist. Ist das gerade ein, möchtest du einen Rat für diese Entscheidung oder ist das für dich eigentlich schon gemachte Sache? Und für sowas kann Gemeinde einfach ein Riesenschatz sein. Wir haben so viele Menschen mit so unterschiedlichen Leben. Ich habe mich immer total interessiert für die ganzen Ehepaare in unserer Gemeinde, die sich hier kennengelernt haben und die diesen ganzen Weg mit Gott hier durchgegangen sind. Und wenn das dein Thema ist, hier die ganzen Singles, wir haben viele, habe ich gesehen, dann mach das. Komm auch gerne auf den zu mich, bei uns ist es noch relativ frisch, aber wir haben halt alle möglichen Ehepaare. Die einen, die schon 30, 40 Jahre, 50 Jahre verheiratet sind und welche, die halt seit 2 Jahren verheiratet sind. Ja, und nimm dir das Beste von allem mit, was du kriegen kannst, was die Leute erzählen können an Tipps und an Ratschlägen. Es gibt nicht nur einen Weg, um es richtig zu machen. Jede Beziehung, dieses Kennenlernen wird anders sein. Und für jeden kann eine Entscheidung auch unterschiedlich ausfallen. Und aufbauend darauf, zu dem, was Gott sagt, also prüfe in der Bibel, such da, gibt es Verheißungen, gibt es Dinge, wo ganz klar ist hier, dass die Entscheidung muss in die Richtung gehen. Zum Beispiel bei Partnerwahl Richtung Glaube. Ist das jemand, der meinen Glauben teilt oder ist das jemand, den ich quasi noch bekehren müsste, überzeugen müsste? Ich will gar nicht sagen, dass Gott das nutzen kann, dass der Mensch Gott kennenlernt, aber heirate ihn vielleicht nicht vorher. Also gib dem Menschen die Zeit, Gott kennenzulernen, ohne dass es für dich macht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, wo ich früher immer Angst vor hatte, dass derjenige das dann nur wegen mir macht. Deswegen, ich habe mir damals gesagt, ich schmink mich in der Schule nicht, weil ich suche da nicht nach einem Mann. Das war mir dann egal. Und in der Gemeinde habe ich mich dann irgendwie ein bisschen mehr bemüht. Also das war dann auch eine Entscheidung. Ich spare mir die Zeit morgens und... Und ich glaube, das war bei Dennis und mir auch so ein Grund, was auch gut war, glaube ich, es war auch ein Schutz. Also zum einen eine Sache, mein Papa hat die ganze Zeit gebetet, dass ich den Richtigen finde, zur richtigen Zeit und so weiter. Und ich glaube, bis zum 18. Lebensjahr, 19. Lebensjahr hat er, glaube ich, gebetet, dass alle Männer sich von mir fernhalten, irgendwie so in die Richtung. Und so war das dann teilweise auch. War schon ein bisschen frustrierend, aber gut, weil dann kommt man auch gar nicht in irgendwelche doofen Situationen. Ja, und jetzt passt das gerade, also ich erzähle es einfach, ich hatte eben schon ein paar Ideen, was ich doch noch erzähle. Mit 14, 15 war das, glaube ich, 2013, mit 2013 war das, ich glaube sogar im September, hat mein Papa mich zum Essen ausgeführt und ich meine, ich habe ja sowieso für mich schon entschieden, ich will bis zur Ehe warten. Und da hat er mir einen Ring gekauft, ich habe ihm das vorher aber auch erzählt, weil das in einem Film vorkam, Courageous, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, da macht das der Vater mit seiner Tochter auch und das ist ziemlich cool. Und da hat er mir diesen Ring gegeben und hat mich halt gefragt, ob ich mit ihm zusammen meinen Mann aussuchen möchte. Und ich habe ja gesagt, weil ich wollte das ja auch. Aber es war total cool. Und dieser Ring war quasi eine Erinnerung für mich und für ihn an ein Versprechen, was wir uns gegeben haben. Und ja, einfach in geschützten Rahmen mit Segen einfach auch nach dem Richtigen zu suchen, aktiv auch nicht, aber dafür zu beten und halt zu wissen, dass es der Zeitpunkt kommen wird, früher oder später. Und der Dennis war so cool, der hat auch meinen Papa gefragt, bevor er mir den Antrag gemacht hat. Ja, Respekt. Also, da wurde niemand übergangen, weil mein Vater war vorher verantwortlich. Das war quasi der wichtigste Mann in meinem Leben. Und deswegen finde ich das nur cool, wie das gelaufen ist. Und diese Entscheidung hat mich ja dazu gebracht, dass ich viele Dinge dann einfach nicht gemacht habe. Ja, ich habe auch mal dumme Sachen gemacht. Wenn ihr mich fragen wollt, früher, später kann ich es euch erzählen. Aber trotzdem, also ich meine mit dumme Sachen, meine ich zum Beispiel, ich bin mit irgendeinem Typ eine halbe Nacht im Auto rumgefahren. Mit 20 oder so. Aber wie gesagt, Gott hat mich extrem bewahrt. Und ich habe auch viele Dinge, wie ich schon gesagt habe, ich habe einfach nicht gesucht. Da, wo ich keinen Mann haben finden will, da suche ich ihn auch nicht. Also willst du den in der Bar finden, dann... Wo ist das Klientel, was du heiraten willst? Das ist so die Frage. Also hier ist ein cooler Ort. Und jetzt kommen ja auch immer mehr Potenziale hier rein. Also... Ich kann euch nur ermutigen. Ja, ein cooler Satz zu dem dritten Punkt, der jetzt noch auch damit zu tun hat. Ist es diese Entscheidung meine Priorität oder ist es seine Priorität? Wie wichtig ist diese Entscheidung und wie groß sind die Auswirkungen? Und dazu habe ich diesen Satz, den fand ich irgendwie ganz cool, den habe ich mir jetzt selbst überlegt. Verschwendest oder verwendest du deine Zeit? Weil verschwenden ist, okay, Sternchen, Sternchen, Sternchen. Und was ich total cool finde, wo liegt Gottes Priorität? Da habe ich einige Bibelstellen. 1. Korinther 13, Vers 13. Es gibt jemanden, der das raussuchen möchte, der deine Bibel rausholen möchte? Vielleicht seid ihr ja doch ein bisschen... 13, Vers 13. 1. Korinther 13, 13. Wer ist bereit? Johannes, sehr gut. Gibst du es? Dann holt doch alle gerade gerne eure Bibel noch raus, die sie dabei haben, oder euer Handy, und es kommt gleich noch mehr Bibelstellen. Yes.
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größten aber von diesen ist die Liebe.
Dankeschön. Liebe ist sogar wichtiger als Glaube und Hoffnung. Aber ich glaube doch an Gott. An Gott glaubt selbst der Teufel. An Gott glauben viele. Die Beziehung zu ihm ist viel wichtiger als der Glaube an ihn, beziehungsweise zeigt sich ja durch meine Beziehung, dass ich an ihn glaube und die Liebe, die ich zu ihm habe. Die nächste Bibelstelle ist 1. Johannes 4, Vers 8. Wer ready ist, kurz Hand heben, dann kann Dennis euch das Mikro hinhalten. Der Firas, sehr gut.
Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Amen.
Danke. Sehr gut. Gott selbst ist Liebe. Und was genau ist der Glaube in diesem Zusammenhang? Hebräer 11, Vers 1. Wer sie auswendig weiß, die Oma weiß sie auswendig. Sie kann sie auch so sagen.
Der Glaube ist die feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht sieht.
Richtig. Eine andere Übersetzung, die ich noch habe: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Der Glaube braucht also auch die Hoffnung. Also Glaube, Hoffnung, Liebe, die gehören zusammen. Und die Liebe steht trotzdem über allem. Das ist die Priorität Gottes, Liebe. Eine andere Bibelstelle, die wir auch für die Leinwand haben, 1. Korinther 13, Vers 1 bis 3. Gibt es jemanden, der das vorlesen möchte? Dann müsst ihr nicht lange suchen. Herr Julian, ruft ihr euch mal gegenseitig auf?
Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz, eine lärmende Zimbel. Und wenn ich die Gabe prophetischer Rede habe und alle Geheimnisse kenne und alle Erkenntnis besitze, und wenn ich allen Glaube habe, Berge zu versetzen, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Amen.
Danke, Julian. Also ganz egal, was wir tun, ganz egal, wie cool wir sind, wie gut wir singen können, wie cool wir die Technik machen, wie liebevoll wir mit den Menschen umgehen können. Umgehen, ne? Das heißt ja, ich kann das ja auch, so tun. Wenn das nicht echt ist, wenn da keine Liebe dahinter ist, ist das Gott im Prinzip nichts wert. Gott schaut auf dein Motiv dahinter. Im 1. Korinther spricht Paulus davon den geistlichen Gaben, die nur Gottes Absicht wirklich erfüllen, wenn du dabei Liebe an die oberste Stelle setzt. Gott ist nicht davon beeindruckt, was du krasses tust oder sagst und auch was du weißt. Dein Wissen sagt nichts über deine Geistlichkeit aus. Das wird dich wortwörtlich nicht retten. Und es geht noch einen Schritt weiter, also Liebe ist ja schön, so Gott lieben und allgemein so Liebe haben. In Johannes 13, Vers 35 steht, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Oh mein Gott. Puh, okay. Es gab mal eine Predigt, da habe ich euch alle mehr oder weniger gezwungen oder gebeten zu sagen, ich liebe Menschen. Wisst ihr das noch? Also es geht auch um die Liebe untereinander. Es reicht nicht, dass ich Gott liebe und dann jemandem anderen sage, ich mag dich nicht oder was, also bin dann irgendwie unfreundlich oder was auch immer. Weil die Liebe zeigt sich ja auch im Umgang untereinander. Daran sieht Gott, wie sehr wir ihn wirklich lieben, wenn wir wirklich das tun, was er sich wünscht. Und dadurch lieben wir andere Menschen, wenn wir Gott lieben. Das gehört zusammen. Viele Probleme und Fragen im Leben würden sich ganz von alleine lösen und uns helfen, die richtige Entscheidung zu treffen, wenn wir von Anfang an die Liebe mit reinnehmen würden. Kenneth Hagin hat in Liebe der Weg zum Sieg, das ist das Buch, was ich hier habe, da lese ich euch gleich auch mal eine kleine Geschichte noch draus vor, sogar gesagt, der Wandel in der Liebe Gottes würde alle unsere Familienprobleme lösen und er würde auch alle Gemeindeprobleme lösen. Ja, er würde auch alle unsere Eheprobleme lösen. Darum fordert uns die Bibel auf, die Liebe Gottes zu unserem Hauptlebensziel zu machen. Es gibt noch zwei Bibelstellen zur Liebe. Wenn jemand will, 1. Korinther 14, Vers 1. Also ihr merkt, im 1. Korinther ist sehr viel zur Liebe. 14, Vers 1. Clara, willst du? Achso. Irgendjemanden finden wir. Sehr gut. Und wer danach möchte, 1. Korinther 13, Vers 4 bis 8.
Danke. Soll ich?
Gerne.
Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein, aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt. Vor allem um die Gabe der Propheten. Nee. Um die Gabe der Prophetie.
Geht das noch so viel weiter? Ist das schon der zweite Vers?
Nee.
Okay, der erste Satz reicht mir.
Der erste Satz. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein.
Danke. Also klar, wir sollen uns nach geistlichen Gaben ausstrecken. Wir haben Talente und wie gesagt, bei dem allen die Liebe. Also wenn ihr danach noch sagt, Liebe ist nicht so wichtig, dann weiß ich nicht, was mit euch nicht stimmt. Dann suche ich euch noch mehr Bibelstellen raus. Ich habe auch nur ein paar ausgewählt. 1. Korinther 13, Vers 4 bis 8 hat es jemand. Das ist quasi die Definition von Liebe, die Lilien. Und stellt euch mal vor, ihr würdet euren Namen da reinsetzen. Das finde ich immer ganz spannend. Statt der Liebe.
Die Liebe ist langmütig, ist gütig, die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie gebärdet sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihrige. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht nimmer, seien es aber Prophezeiungen, sie werden weggetan werden, seien es Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden.
Dankeschön. Also wenn ihr eine Entscheidung treffen wollt, lest euch mal das durch und guckt mal, ob das zu der Entscheidung passt. Da habt ihr schon ganz viele Aspekte drin, die ihr mit aufnehmen könnt. Und da steht ja auch zum Beispiel dieses taktlos oder sie eifert nicht. Bin ich gerade eifersüchtig, wenn ich diese Entscheidung treffe? Hat das was damit zu tun zum Beispiel? Bin ich gerade wütend, hat Semina heute gesagt. Also überlegt sehr gut, was sind eure Beweggründe gerade hinter dieser Entscheidung und bin ich gerade überhaupt fähig, die zu treffen? Das auch wieder zum Zeitpunkt. Das kann ja auch emotional belastet sein zum Beispiel. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was mit Entscheidungen zu tun hat und vielleicht über Dinge, die ihr noch nie in Erwägung gezogen habt, dass das mit einer Entscheidung auch miteinander zu tun haben kann. Und wenn ich jetzt so eine Entscheidung getroffen habe, ist die Frage, wie lebe ich denn damit? Wie geht es weiter? Ändere ich meine Entscheidung dann jeden Tag aufs Neue wieder? Was sollte mit Entscheidungen passieren? Habe ich Respekt vor mir selbst und dem, was ich entscheide? Was könnte mir vielleicht in den Weg kommen, um diese Entscheidung wirklich zu leben? Da ist mein erster Unterpunkt von mit Entscheidungen leben, Integrität und Gefühle. Da gibt es Matthäus 5, Vers 37. Weiß das jemand, was da steht? Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Jedes weitere Wort ist von Übel. Bist du jemand, der, wenn er zusagt, dann auch da ist? Oder bist du jemand, der dann rechtzeitig absagt? Also der zumindest dazu steht, dass er eigentlich zugesagt hatte. Versteht ihr? Triffst du eine Entscheidung oder tätigst irgendeine Aussage, dann steh dazu und halte ein, was du gesagt hast. Willst du zuverlässig sein und glaubwürdig? Oder sollen deine Mitmenschen alles hinterfragen, was du sagst? Wie ist es in der Kindererziehung? Das ist ja auch so eine grundlegende Sache. Wenn dein Kind von dir etwas gesagt bekommt und du hältst dich nicht dran, lernt dein Kind, dass es nicht darauf vertrauen kann, was du sagst. Und damit auch dir nicht vertrauen kann. Deshalb ist es extrem wichtig, was wir aussprechen, was wir sagen und was wir entscheiden für uns selbst, weil das hat ja auch mit unserem Respekt für mich zu tun. Ich habe damit auch manchmal meine Themen, definitiv. Also ich predige jetzt hier nicht, weil ich das alles mit Löffel gefressen habe, alles weiß, sondern wenn ich jetzt sage, ich gehe jede Woche einmal laufen und das nicht umsetze, dann ist mein Wort ja nicht viel wert für mich selbst schon. Da könnte ich mich über mich selbst schon schämen eigentlich. Und in Matthäus 12, Vers 36, das ist nochmal eine Erinnerung an das Ganze mit dem Rechenschaft geben, steht, ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Ist gruselig. Also ich bin ganz froh, dass ich das nicht jeden Tag auf dem Schirm habe, aber eigentlich sollte man, weil das immer wieder einen so sehr runterholt. Und damit komme ich auch zum zweiten Unterpunkt. Meine Worte sind entscheidend. Und dazu möchte ich euch gerne die Geschichte vorlesen. Aus dem Buch. Dabei kann Gottes Liebe, die durch uns wirkt und sich zu anderen hin ausstreckt, jeden Menschen ändern, auch den niederträchtigsten Kriminellen. Denn die Liebe Gottes kann das härteste Herz erweichen. Die Liebe Gottes kann jeden Menschen verwandeln. Die göttliche Art der Liebe kann auch eine Ehe verändern. Ich erwähne manchmal die Frau eines bestimmten Predigers, die meine Frau um Hilfe bat, weil sie im Begriff war, ihren Mann zu verlassen. Ihr Mann misshandelte sie, sowohl emotional als auch körperlich. Ich sagte zu meiner Frau, versuche doch, die beiden zu uns einzuladen, damit wir mit ihnen reden können. Als sie dann bei uns waren, fragte ich sie unter anderem, ob sie eine Amplified-Bibel hätten. Sie besaßen eine, also gab ich ihnen den Rat, auf einer kleinen Karteikarte 1. Korinther 13, Vers 4 bis 8 aufzuschreiben. Haben wir eben gelesen. Dann sagte ich, wenn ihr abends zu Bett geht, dann lest diese Verse laut vor. Lest sie erneut, wenn ihr morgens aufsteht. Nach einigen Wochen rief die Frau meine Frau an und sagte, wir haben jeden Abend und jeden Morgen genau das getan, was Bruder Hagin gesagt hat. Wir haben diese Verse über die Liebe Gottes laut gelesen. Dann sagte sie, jeden Tag, seit wir mit dem Lesen angefangen haben, hat sich mein Mann bei mir entschuldigt. Er sagt, es ist mir unerklärlich, dass ich dich so misshandeln konnte, wie ich es getan habe. Ich kann kaum glauben, dass ich diese Dinge zu dir gesagt habe. Und statt sich weiter von seinem Fleisch bestimmen zu lassen, begann dieser Mann damit, sich von seinem Geist bestimmen zu lassen. Die Liebe Gottes war ja bereits in sein Herz oder in sein Innerstes ausgegossen worden. Er musste nur lernen, wie er in diese Liebe eintreten konnte. Als er anfing, sich von der Liebe Gottes bestimmen zu lassen, sagte seine Frau zu uns, er ist ein völlig anderer geworden. Und nicht nur er ist ein anderer Mensch geworden, sondern ich ebenfalls. Ich musste erkennen, dass ich zu einem guten Teil selbst schuld war, wenn er ausrastete, weil ich dauernd an ihm herumnörgelte. Ich hätte meinen Mund halten sollen. Aber jetzt sind wir beide neue Menschen, weil die Liebe Gottes uns verändert hat. Die Liebe Gottes versagt niemals. Das ist nun einige Jahre her. Meine Frau und ich sind diesem Ehepaar in den letzten Jahren öfters begegnet und sie sind sehr glücklich zusammen. Sie berichteten uns, dass ihr Dienst erfolgreich sei und ihr Leben angenehmer und das nur, weil sie lernten, wie man sich von der Liebe Gottes bestimmen lässt. Die göttliche Art der Liebe hatte sie beide verändert. Krass, oder? Das sind einfach Prediger. Und sowas passiert da. Der Pastor hat sowas mit seiner Frau gemacht. Das ist ja ganz schön übel. Ich kann verstehen, dass man dann so denkt, auch mit Frauenrechten und so weiter. Aber Gott vergibt. Und ich finde es so krass, weil selbst so eine Ehe kann Gott noch wiederherstellen. Selbst wenn sowas passiert, kann Gott Heilung bringen. Mach die Worte der Bibel zu deinen Worten. Nimm die Verheißungen von Gott, die er dir gegeben hat und forsche nach denen, die du gerade brauchst, für deine Situation. Es gibt so viele in der Bibel. Sprüche 18, Vers 21 sagt, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Mit sowas kann ich unterstützen, dass meine Entscheidung Bestand hat und ich selbst diese weiter umsetzen kann. Das kann in der Ehe sein, das kann in der Gemeinde sein, bei Versprechen, bei Zusagen, bei Aussagen, die ich tätige. Und das alles kann ich alles jetzt schon machen und wachsen, bevor ich heirate. Das habe ich eben auch kurz im Kopf gehabt. Gemeinde kann auch ein Übungsfeld für eine Ehe sein. Wisst ihr, wie nervig Gemeinde manchmal sein kann? Oder wie anstrengend und wie enttäuschend auch? Weil da so viele verschiedene Menschen sind, Charaktere, die irgendwie immer was auszusetzen haben und sich da beschweren und da irgendwie missbauen und es ist denen irgendwie auch nicht so wichtig. Es gibt, wenn du in der Gemeinde bist, du wirst viel, viele solche Dinge erleben, aber du wirst lernen, damit umzugehen. Das ist aber von deiner Entscheidung abhängig, ob du das willst. Und wenn du es in der Gemeinde aushältst, dann glaube ich, ist es eine sehr gute Basis, dass du es auch mit einem Partner aushalten wirst. Und nicht nur aushalten, sondern wirklich in Fülle leben. Und das ist so ein Punkt, den ich mir auch gedacht habe, wenn du nach einem Partner suchst und du willst, dass er treu ist, schau dir an, wo er treu ist. Weil in der Gemeinde kann ein Mensch auch sehr, sehr treu sein. Denn es ist einer der treuesten Menschen, die ich kenne. Und schau, wie verbindlich ist da jemand? Wie sehr lässt er sich auf etwas ein? Oder springt er vom einen zum anderen? So Gemeindehopper. So einen hätte ich mir jetzt noch nicht ausgesucht. Und es gibt ja diesen Gedankenproduktionsprozess, den hat ja unser Pastor erfunden oder mal vorgestellt vor ein paar Jahren, wo es genau darum geht, dass Worte eben Kraft haben. Wenn ich die Worte ausspreche, dann kann ich nicht mehr das Negative denken, wenn ich das Positive ausspreche, was ich haben will. Und dann werden sich irgendwann die Gedanken daran zwangsläufig anpassen müssen. Und daraus folgt dann auch meine Haltung, wie ich mit anderen Menschen zum Beispiel umgehe, mit jemandem, der mich richtig verletzt hat und wie ich dann auch handle. Ich habe einen Nachbarn, der hat sich schon mal sehr über etwas aufgeregt, was überhaupt keinen Grund für Aufregung verdient hätte, wo ich mich sehr, sehr verletzt gefühlt habe. Und manchmal einfach dachte, ich würde dem gerne meine Meinung geigen. Ich habe diesen Menschen immer wieder mal gesegnet. Ich habe noch andere Geschichten, die ich erzählen könnte dazu, mit Verletzungen. Und dann ist wieder die Entscheidung, so eine kleine Entscheidung. Sage ich diesem Menschen jetzt Hallo, wenn ich ihn sehe im Hof? Oder ignoriere ich den? Und einfach Hallo zu sagen, ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Integrität und Gefühle war der erste Unterpunkt. Meine Worte sind entscheidend, der zweite. Und der dritte ist das Umfeld. Eine Aufgabe für euch. Nehmt euer Handy, euer Buch, was auch immer. Wenn ihr es euch merken könnt, merkt es euch von mir aus. 5 Menschen in eurem Leben, mit denen ihr die meiste Zeit verbringt. Eine Minute gebe ich euch. Ist nicht ganz eine Minute. Fakt ist, eine Studie gibt es, die sagt, wir sind der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Wenn du dir jetzt die Namen anschaust oder überlegst, dann ist das nicht nur eine Liste. Das ist eine Perspektive für deine Zukunft. Und wenn du dir vorstellst, dass die Zukunft dieser 5 Menschen auch deine sein wird, lässt sich das aufschreien oder lächeln? Sprüche 13, Vers 20 sagt es. Der Umgang mit den Weisen macht weise. Wer sich aber mit Narren einlässt, dem geht es schlecht. Fakt ist, wir brauchen andere Menschen, um unsere Ziele zu erreichen. Du brauchst jemanden, um zu heiraten, so nebenbei. Beziehungsweise unseren Entscheidungen auch zu folgen. Und zwar Menschen, die uns unterstützen und nicht sabotieren oder aufhalten. Sei keiner, der nur auf sein Umfeld reagiert, sondern aktiv gestaltet. Und entscheidet, wer in deinem Leben wie viel Zeit bekommt und dich dadurch mit wie viel auch beeinflussen darf. Die gebrauchen auch Worte und die können einen auch echt runterziehen. Und beim Recherchieren habe ich die Aussage gelesen, deine Umgebung gewinnt immer. Welche wählst du dir? Okay. Weiter wachsen und belehrbar bleiben ist mein dritter Hauptpunkt. Den werden wir relativ kurz halten. Da steht in Matthäus 11, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, das hat Jesus gesagt. Also es geht darum, ich treffe eine Entscheidung und trotzdem, in der Ehe ist das, es gibt bestimmte Entscheidungen, die werden wirklich euer ganzes Leben lang erstmal gelten oder sollten. Aber es gibt auch Entscheidungen, die ich ändern darf. Wenn ich mich für irgendeine kriminelle Handlung entschieden habe, die ich fortläufig mache, ich kann das wieder zurücknehmen und mich davon abwenden. Und da ist es halt so wichtig, einfach zu wissen, man lernt nie aus. Es gibt einen Film, der heißt so. Wenn Jesus sogar demütig ist, der allen Grund hätte, sich was darauf einzubilden, was er alles geschafft hat, sündenfrei auf dieser Erde zu leben und sich für uns geopfert hat, wie können wir es nur wagen, uns irgendwas darauf einzubilden, dass wir schon alles wüssten? Wie können wir glauben, dass wir sofort für alles bereit sind, wenn er selbst er so lange gewartet hat, mit 30 erst in seinen Dienst angefangen hat, richtig? Und so Phasen hatte ich auch schon, wo ich dachte, ich weiß ja alles. Und mit 14 hätte ich auch gern schon gewusst, wer mein Mann ist. Da habe ich dann geheult, da habe ich eine prophetische Aussage bekommen und war dann total platt. Und Mama hat mit 14 schon den Freund gehabt. Also das muss nicht so sein. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Sprüche 22, Vers 4. Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann oder eine Frau den anderen oder die andere. Sprüche 27, Vers 17. Aktiv Christ sein heißt, mit demütigem Herzen ihm immer ähnlicher werden zu wollen. Und zu wissen, dass wir nie 100% erreichen werden, aber immer näher dran kommen. Ich komme zur Zusammenfassung. Ich habe im Prinzip alle Punkte in eine Art Proklamation zusammengefasst. Und wenn ihr das gleich mitsprechen wollt als Entscheidung für euch heute, dann dürft ihr mir nachsprechen. Ich werde es aber einmal vorlesen, damit ihr wisst, was ihr nachsprecht. Ich will Entscheidungen treffen, die weise sind und innerhalb von Gottes Willen geschehen. Ich will keine Zeit für unwichtige Entscheidungen verschwenden und die notwendige Zeit für wichtige Entscheidungen im Gebet verwenden. Ich treffe meine Entscheidungen selbst, übernehme dafür Verantwortung und achte auf ein unterstützendes Umfeld, in dem Jesus Herr ist. Daher umgebe ich mich mit Menschen, die mich bei meinem Glauben und weiteren wichtigen Entscheidungen unterstützen und halte mich fern von solchen, die mich von Gott wegziehen. Ich pflege dazu Beziehungen zu Menschen, die Jesus im Zentrum haben und prüfe deren Korrekturen. Ich lebe in Integrität und mein Umfeld weiß, dass meine Aussagen Gewicht haben. Ich gebe meinen Gefühlen keine Macht, mich zu manipulieren. Meine Gefühle müssen meinen Entscheidungen folgen. Das dazu ganz kurz, Vergebung ist auch eine Entscheidung. Das fühlt man nicht. Und Liebe genauso. Ich bin durch Jesus standfest und achte darauf, dass meine Worte meine Entscheidungen repräsentieren und festigen. Ich bleibe weiterhin belehrbar und korrigiere meine Entscheidungen unter den Willen Gottes, wenn ich mich geirrt habe. Folgende Entscheidung gilt für mein ganzes Leben und diese lasse ich mir durch keine Umstände oder Aussagen anderer Menschen nehmen. Jesus soll das Zentrum und Herr in meinem Leben und bei meinen Entscheidungen sein. Ich will ihm ähnlicher werden, weiter wachsen und lernen. Wenn du das mitsprechen möchtest, dann steht doch mit mir auf. Und ja, ich spreche euch vor und ihr dürft dann nachsprechen. Herr Jesus, ich will Entscheidungen treffen, die weise sind und innerhalb von deinem Willen geschehen. Ich will keine Zeit für unwichtige Entscheidungen verschwenden und die notwendige Zeit für wichtige Entscheidungen im Gebet verwenden. Ich treffe meine Entscheidungen selbst. Übernehme dafür Verantwortung und achte auf ein unterstützendes Umfeld, in dem Jesus Herr ist. Daher umgebe ich mich mit Menschen, die mich bei meinem Glauben und weiteren wichtigen Entscheidungen unterstützen und halte mich fern von solchen, die mich von Gott wegziehen. Ich pflege dazu Beziehungen zu Menschen, die Jesus im Zentrum haben und prüfe deren Korrektur. Ich lebe in Integrität und mein Umfeld weiß, dass meine Aussagen Gewicht haben. Ich gebe meinen Gefühlen keine Macht, mich zu manipulieren. Meine Gefühle müssen meinen Entscheidungen folgen. Ich bin durch Jesus standfest und achte darauf, dass meine Worte meine Entscheidungen repräsentieren und festigen. Ich bleibe weiterhin belehrbar und korrigiere meine Entscheidungen unter den Willen Gottes, wenn ich mich geirrt habe. Folgende Entscheidung gilt für mein ganzes Leben und diese lasse ich mir durch keine Umstände oder Aussagen anderer Menschen nehmen. Jesus soll das Zentrum und Herr in meinem Leben und bei meinen Entscheidungen sein. Ich will ihm ähnlicher werden, weiter wachsen und lernen. Ende der Scheidung war der heutige Titel. Ihr dürft gerne noch kurz stehen bleiben. Und solange du dich nicht entscheidest, bleibt diese Scheidung bestehen, auch zu Gott. Wenn du dich nicht für ihn entscheidest, dann bist du nicht bei ihm. Und wenn du dich für einen Partner entscheidest, kannst du heiraten und stehst nicht länger zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Und genauso möchte ich euch heute auch die Möglichkeit geben, im Prinzip Jesus zu heiraten und euch für ihn zu entscheiden. Weil das hat auch Konsequenzen. Jesus hat schon gesagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Also ohne Gott wären wir verloren. Aber durch Jesu Tod und Auferstehung können wir alle, jeder Einzelne, egal was für ein A-Loch er war, gerettet werden. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Wenn du jetzt hier diese wichtigste Entscheidung deines Lebens treffen möchtest, auch wenn du es schon mal gemacht hast, du kannst es wiederholen, dann lade ich dich auch ein, mir hier noch nachzusprechen. Herr Jesus, bitte vergib mir und mach mich neu. Ich will dich einladen, in mein Herz zu kommen und dein Opfer am Kreuz annehmen. Danke, Herr, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Komm in mein Leben, sei Herr in meinem Leben und führe mich. Amen. Gibt es jemanden, der das heute zum ersten Mal gebetet hat und der gerade hier ist im Raum, der sich traut, sich zu melden? Wenn ich jetzt jemanden übersehe, dann meldet euch. Und wenn du dich nicht getraut hast, ist das kein Problem. Nach dem Gottesdienst steht hier vorne der liebe Uwe und der hätte ein kleines Geschenk für euch und auch ein Gebet. Also ich denke mir immer, da wo Gebet angeboten wird, nimm alles mit, was du kriegen kannst, weil das kann nur gut sein. Und ja, wenn du im Livestream das entschieden hast zum ersten Mal, dann schreib doch eine E-Mail an pastor@cclm.de und dann wird auch Kontakt mit dir aufgenommen. Du kriegst auch ein paar Infos, weil wenn du diese Entscheidung triffst, hat die Folgen und wir wollen euch helfen, diese Entscheidung wirklich langfristig führen zu können und dabei bleiben zu können. Was mir jetzt noch bleibt, ist euch zu danken für eure Aufmerksamkeit. Nehmt was mit, nehmt irgendwas mit. Macht euch Gedanken, wenn es eine Minute ist und überlegt, was will Gott mir heute hier sagen, weil wir bleiben belehrbar und wollen weiter lernen. Und ja, viel Glück beim Entscheidungen treffen. Viel Erfolg.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.